Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Willkommen zu Waldorf-Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorf-Pädagogik neu denkt. Diese Woche machen wir dort weiter, wo wir vor 2 Wochen stehen geblieben sind. Für diejenigen, die das verpasst haben, es geht um die Veröffentlichung in der Erziehungskunst 2002, Abschied vom Guru, Fragezeichen, zum Umgang mit der Kritik an Äußerungen Rudolf Steiners. Heute treffe ich die Autoren erneut, Markus Schulze und Thomas Voss. Wir möchten in diesem zweiten Teil vertiefen, was es mit den konkreten antisemitischen und rassistischen Vorwürfen zu Rudolf Steiner bzw. Steiners Texten auf sich hat. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen nochmal, Markus und Thomas.
Ja, hallo Jan-Pierre, ich grüße dich. Toll, dass ich dabei sein darf, toll, dass wir dabei sein dürfen.
Super, dass du uns einlädst und dass es dieses Format gibt.
Ja, eure Positionierung führt tatsächlich auch zu meiner Frage. Und zwar, wie können die AnhängerInnen der Anthroposophie sicherstellen, dass die oder jede Ablehnung von Rassismus und Diskriminierung immer klar in ihren Einrichtungen und Aktivitäten zum Ausdruck kommt, um Missverständnisse zu vermeiden?
Mir war auch die, also jetzt bei den wiederaufkehrenden, auftretenden Rassismusvorwürfen mit Corona, war mir auch die Positionierung des Bundes der Freien Waldorfschulen, die jetzt nicht so, ne, natürlich nicht so war wie diese reine Abwehr, die schon auch differenziert war, aber mir war die viel zu schwach oder moderat. Also wenn jetzt aus von anthroposophischer oder waldorfpädagogischer Seite wirklich unwissenschaftliche Thesen genannt wurde oder Sachen, die in Richtung Verschwörungstheorien gingen, dann war das immer noch ein Versuch, jetzt nicht zu schroff zu sein, und dann sagte man, wir können uns doch jetzt von dieser Person nicht trennen, muss man ja auch nicht, man kann aber einzelne Aussagen scharf zurückweisen, dass man da denn eindeutig Stellung bezieht und eine klarere Position, das hatte ich das Gefühl, das war sehr vorsichtig immer um diese, ne, selbst bei verschwörungstheoretischen Aspekten, dass man da so ein bisschen vorsichtiger ist, weil natürlich bei Steiner auch ein paar Sachen aus der Jahrhundertwende geboren sozusagen drin sind, wo ich auch denke, wow, ne, die eben gerade heute kritisch zu bewerten sind.
Ja, also ich denke, so ein, du hast ja gefragt, wie können sich Waldorfpädagogen einfach jetzt positionieren, wie können sie eine Haltung entwickeln, wie kann man auch helfen sozusagen in diesem Diskurs, der ja geführt wird, ja. Ich glaube, man tut gut daran, wenn man so einen Arbeitspapier des Goetheanums aus dem Jahre 2021, das im Wesentlichen das Problem bei den Kritikern sieht, dass man sowas einfach in Zukunft unterlässt, sondern dass man sich offensiv und angstfrei und differenziert dem Diskurs stellt. Man versucht teilweise sozusagen einen Steiner zu retten, der in den Waldorfschulen schon überhaupt gar nicht mehr existiert. Ja, also man läuft da irgendwie einer Chimäre nach, sozusagen rein Steiner. Und ich würde sagen, Steiner 2.0, und dann fragen, wie könnte der jetzt aussehen, der Steiner, für die Gegenwart und für die Zukunft. Also die Betrachtung geht manchmal sehr, sehr weit ins Historische zurück. Da ist unglaublich viel geforscht worden. Viel wichtiger ist, wie stellt sich jetzt eigentlich Waldorfschule in der Gegenwart und in der Zukunft auf. Und ich glaube, man kann nicht von allen Waldorf-Kollegen erwarten, dass die sich so, wie wir das aus freier Initiative und aus Leidenschaft uns über Jahre, Jahrzehnte weg mit diesen Fragen beschäftigen. Das kann man doch nicht von allen erwarten, um Gottes Willen. Das wäre eine totale Überforderung. Aber ich denke, einige müssen vorangehen, und das ist zum Beispiel im Forum Geschichte, im Arbeitskreis so, dass da Publikationen auf den Weg gebracht werden, dass Diskussionen stattfinden, dass man mit Menschen aus der anthroposophischen Bewegung unterschiedlicher Meinung ins Gespräch kommt, mit Wissenschaftlern ins Gespräch kommt, und da müssen eben Publikationen da sein. Und wichtig ist auch, dass zum Beispiel die Waldorfpädagogik in der Welt präsenter ist, in der sie überhaupt noch gar nicht auftaucht, fast gar nicht auftaucht, nämlich in der Welt des Internets und in den sozialen Medien. Mhm. Also was wir heute machen, ist, glaube ich, ein kleiner Baustein, der wichtig ist. Meine Schüler, unsere Schüler, die Oberstufenschüler, die sind alle in den sozialen Medien unterwegs und werden bespielt mit anthroposophischen, anti-Waldorf-Bashing, intensivster Art und Weise und schlimmster Art und Weise. Das heißt, auch wir Politiker jetzt überlegen, wir müssen in sozialen Medien irgendwie präsent sein. So, glaube ich, wird die Waldorfpädagogik auch mutiger sein, sich in sozialen Medien zu präsentieren, neben der Buchproduktion, neben dem Analogen. Also wir müssen einfach mehr Aktivität entwickeln. Und was ich ganz wichtig finde, der Bund und auch die anthroposophische Gesellschaft, über die wir eben jetzt so ein bisschen kritisch gesprochen haben, die muss Geld zur Verfügung stellen. Da muss Geld in die Hand genommen werden für Forschung, die zum Beispiel Peter Selk angemahnt haben. Wo sind denn die großen Auseinandersetzungen historischer Art? Also das muss viel stärker auch Unterstützung gegeben werden für Forschungsprojekte. Und es muss motiviert werden. Da sind nämlich viele Waldorfpädagogen und Anthroposophen, die, glaube ich, nur noch darauf warten, jetzt zu bestimmten Themen zu arbeiten. Zum Beispiel das ganze Thema Inklusion, das ganze Thema interkulturelle Schule. Warum gibt es immer noch 2, 3, 4 Schulen in ganz Deutschland, die interkulturell arbeiten? Und warum haben wir so einen kleinen Anteil von Eltern und Schülern mit Migrationshintergrund? Und 2, 3, 4.
Das ist richtig klein.
Das ist ein Widerspruch in sich und verträgt sich, glaube ich, mit dem Grundanliegen der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik in keiner Weise.
Darf ich noch eine kurze Ergänzung machen?
Ja, schieß los.
Dieser Reflex, was ich jetzt eben auch bei Corona gemerkt habe, da rein zu verfallen oder das aufzugreifen, dass hier eine Kampagne gegen die Anthroposophie oder die Waldorfschulen laufen würde, der kommt sehr schnell auch mir zu verbreitet. Und da ein bisschen, also Kritik und Kampagne ist eben ein Unterschied. Und man ist beinahe, ja, vielleicht auch sehr deutlichen Kritik, vielleicht auch stellenweise überzogenen, wäre ich deutlich vorsichtiger, da schon von einer Kampagne zu reden. Da wird sehr schnell gebündelt und wieder die Anthroposophie oder die Waldorfschulen als Verfolgte, ne, durch materialistische oder pipapo. Also da müssen wir einfach ein bisschen gelassener werden und die Kritik einfach wirklich angucken. Und da gibt's eben viele, viele Punkte. Und also insofern sozusagen, also Post-Steiner, also Post-Guru-Pädagogik auf jeden Fall, da gleich wieder zu kleben. Und da sagen, ja, jetzt lass uns mal da drauf gucken. Das ist eine harte Formulierung von deiner Seite, wie du das kritisierst. Aber stimmt die ja auch? Verflixte Kiste, warum entscheide ich denn vorher, selbst wenn mir eine Formulierung nicht gefällt, dass die per se falsch sein muss? Jetzt gucken wir zusammen da drauf und dann wird sich herausstellen, was stimmt und was nicht stimmt.
Markus, ich kann da ergänzen. Es gibt von Rudolf Steiner eine ganz schöne Übung. Ja, er hat ja immer sehr drauf sich fokussiert oder angeregt, dass Menschen, die sich der anthroposophischen Bewegung anschließen, das waren früher alle Waldorfpädagogen waren natürlich Anthroposophen, das ist ja heute ganz anders, hat eine Übung gegeben, und die hieß Unvoreingenommenheit, Unbefangenheit, sich darin zu üben, das, was mir völlig abstrus zu sein scheint und mit dem ich überhaupt nicht übereinstimme, das nicht zurückzustoßen, sondern in Ruhe das zu betrachten, anzuhören, damit umzugehen, vielleicht mal ein bisschen auch wirken lassen, das vertiefen und dann mit einer differenzierten Betrachtung oder anderen Haltung dem gegenübertreten. Und dieses, was Markus sagte, dieses Reflexartige, also es ist uns beiden manchmal zu viel Emotionalität drin, die wunderbar ist, die wichtig ist, aber es muss vieles auch ins Gedankliche, ins Diskursive gehoben werden und das ist, glaube ich, etwas, was erst noch eine richtige Zukunftsaufgabe ist.
Ja, und das ist also schön, dass du diese Übung ansprichst. Ich habe das Gefühl, die hätte er selber mal öfter machen sollen. Also er tritt ja manchmal ganz schön autoritär auf in seinen Formulierungen, verflixte Kiste. Ja. Also wie der in der allgemeinen Menschenkunde, wie der mit ein paar Sätzen Freud zusammenfaltet. Das finde ich unmöglich. Mhm. Ne? Und dann mit einem Duktus da, er weiß, was Sache ist.
Naja.
Und setzt denn da seine Behauptungen und kritisiert wissenschaftliche Konzepte, die kann man kritisieren. Aber dann soll ich ja ein bisschen drauf eingehen, was ist hier los, ne? Und auch so, also wie gesagt, auch die Diskursbemühung von Steiner. Ich glaube bei Steiner, und das muss man natürlich auch irgendwo sehen, Steiner hat ja auch darum gekämpft, oder das war gar nicht so einfach, dass er Sekretär der Theosophischen Gesellschaft wurde. Da gab es andere, das waren Haifischbecken. Also sich da zu behaupten, da musste man Hellseher sein, da musste man Sprüche drauf haben und da musste man jemand sein an der Stelle.
Ja.
Und das ist ja ein ganz starkes Gefälle, eher als Wissender, als Sehender vor dieser Truppe da, erst Theosophen und dann Anthroposophen, das ist schwierig. Ne? Und da Diskursfähigkeit zu entwickeln, auch wie er mit den Begriffen umgegangen ist, Theosophie, dann ist er ja ausgestiegen. Dann hatte er schon bei der Übersetzung von der Geheimlehre den Begriff Geheimwissenschaft eingeführt. Dann hat er Geisteswissenschaft genommen für die Anthroposophie. Den Dilthey gerade auf der anderen Seite, er hat ja auch über ihn geschrieben, jetzt als auch es versucht hat zu fundieren, als all die Wissenschaften, auch die sozusagen Schulwissenschaften, Und er hat das, ne, auch ein wirkliches Konzept für die Geisteswissenschaften und so eine Struktur. Hat Steiner sich überhaupt nicht darauf eingelassen, jetzt auch mal den Begriff zu hinterfragen. Wie setze ich mich denn hier im wissenschaftlichen Diskurs, wie etabliere ich denn hier diese Anthroposophie, indem ich auch zeige, dass ich auch andere wissenschaftliche Strömungen wahrnehme und natürlich auch sehe, dass so ein Konzept wie geistige Erfahrung, eine übersinnliche Erfahrung, er hat ja, ne, mit seinem Via Langmann und so weiter versucht, diese Schritte da zu beschreiben. Dann hat er das vor jedem Zyklus immer da reingesetzt, sozusagen, ihr müsst alle diese Übungen machen, um das vernünftig beurteilen zu können. Das ist natürlich ein schwieriges Konzept, also um in die wissenschaftliche Diskussion zu gehen. Und nachdem er da Sekretär geworden ist, ist ja auch der Kontakt, den er so in Berlin zu den Redakteuren und anderen Wissenschaftlern hatte, es war ja deutlich unterkühlter. Also das ist schon in dieser Art der Struktur, also das müssten wir jetzt aufarbeiten. Wie kann man jetzt diesen wissenschaftlichen Diskurs, wie kann man den wieder hinkriegen, wie kann man den überhaupt hinkriegen? Gibt es ja einzelne Ansätze, wie gesagt, diese Ringvorlesung in Marburg, fand ich einen super Ansatz. Schieren bemüht sich unheimlich darum, ne, auch viele Promotionen, die in Alfter laufen, gehen ja in die Richtung, da Nachwuchs sozusagen in Szene zu setzen, der diese Diskussion betreibt. Aber es ist ein ganz mühsames Geschäft, finde ich. Gerade wenn man diese Person oder wenn man diese Art des Umgangs, wie er sie vor allen Dingen in der theosophischen und zum Teil noch in der anthroposophischen Gesellschaft gepflegt hat. Und insofern tolle Übung, ne, mit dieser Unvoreingenommenheit und die, ne, und denn diese Schoten da, da nur Voreingenommenheit. Also das ist natürlich auch eine Diskrepanz, die cool ist.
Irgendwie. Ja, also Markus, ich urteile da nicht ganz so in der Weise, wie du das tust, aber ich finde, das kann man kann das so tun. Ich erlebe Steiner irgendwie als eine Gestalt, mit der man nie so ganz fertig wird, wo man eben sehen kann, dass er auf der einen Seite durchaus ein selbstreflexives Bewusstsein dafür hatte, wie sein Auftreten und seine Rolle ist. Er hat mal noch im Mai 1905 einen wunderschönen Vortrag geschrieben über Personenkultus und hat da eigentlich auch das Wort Guru sogar benutzt und gesagt, es geht eigentlich gar nicht. Also so dürfen wir nicht in der Anthroposophie, es war damals noch Theosophie, auftreten. Und da sieht man, dass Steiner durchaus diesen guten Vorsatz hatte, aber, und da stimme ich Markus zu, auf der anderen Seite auch eine ganz andere Rolle wieder hatte, nämlich er trat als Guru auf oder als Priester, ja, wie Ulrich Kaiser in einem ganz schönen Buch beschreibt, das ich sehr empfehlenswert finde, Ulrich Kaiser, der Erzähler Rudolf Steiner, Studien zur Hermeneutik der Anthroposophie, wo er sagt, man muss eigentlich immer zwei Seiten sehen bei Steiner, das ist einmal der Priester und das ist einmal einer, der unglaublich gut zuhören konnte. Also Steiner wird immer wieder nachgesagt im persönlichen Gespräch von Menschen, Frauen und Männern verschiedener Generationen und in verschiedenen Jahren, dass er einer war, der unglaublich gut zuhören konnte. Also bei Steiner hat man, glaube ich, immer verschiedene Facetten und beides, glaube ich, muss man irgendwie zusammennehmen. Ja, und wenn man das kritisiert, dann kann man sagen, er ist als Priester aufgetreten, aber er war eben auch einer, der zum Zuhören, unbefangenen Zuhören, versucht selber eben auch das zu leben. Und das ist ihm teilweise gelungen, aber eben nicht durchgängig. Ja.
Und die andere Seite ist eben sehr stark, also wo du gerade auch das so beschreibst, und wie er in der theosophischen und anthroposophischen Gesellschaft gewirkt hat. Christian Morgenstern war Anthroposoph, war auch in dieser Bewegung drin und hat Steiner eben sehr geschätzt, aber hat eben auch gemerkt, was das für ein Unterschied ist, ne? Wie wenig Diskurs und wie wenig Dialogisches ist, ne? Und dann hat er diese netten Zeilen da formuliert. Du kannst keinen Großen einfach verehren, musst dich gleich seiner Narren erwehren. Also diese ganze Heerschar, die da hinter ihm hergedackelt ist, hat er ja, ne, kluger Kopf, Christian Morgenstern, und selbstständig, gar keine Frage, weil dem geht das so auf den Senkel da, diese Truppe, zum Teil, ne, und da merkt man diese Diskrepanz. Also gerade was Thomas gerade sagte, er war ein guter Zuhörer und trotzdem hat sich da in diese, alle hingegangen, haben ja Steiner auch zu dem Pippi da gefragt, was soll ich denn hier machen, was soll ich da machen? Lebensberater, ne? par excellence sozusagen. Guru halt. Guru halt, genau. Die wollten alles von ihm beraten haben.
Ich würde aber dieses Bedürfnis, jemanden anzusprechen und ihn in Lebensfragen zu fragen, das würde ich sensibler sozusagen behandeln wollen. Und ich glaube, das können wir in unserem Leben doch auch erleben, dass wir Menschen haben, denen hören wir gerne zu, die fragen wir gerne und nehmen auch ihren Rat an. Und ich glaube, so war das auch in den allermeisten Fällen, wenn Rudolf Steiner mal angesprochen wurde. Aber es gab natürlich auch damals schon genügend kritische Zeitgenossen, die Steiner im Vortrag gehört haben, Franz Kafka oder stärker noch Kurt Tucholsky und andere, die gesagt haben, also diese Art, wie er da redet und wie er auftritt, das hat so etwas Guruhaftes, das mag ich überhaupt nicht. Also das hat es auch gegeben, durchaus.
Und jetzt mache ich ein komplett anderes Fass drauf, oder nicht komplett, sondern Markus hat das vorhin auch angeteasert und du, Thomas, hat auch gesagt, ja, wir diskutieren eigentlich auch ständig, Markus und ich. Das habe ich auch bemerkt, auch in der Vorbereitung. Und gerade vor kurzem habt ihr auch beide diskutiert über die Stellungnahme des Goethe-Annums zum Thema Anthroposophie und Rassismus von 20. Juni 2021. Es wurde verfasst von Peter Sleck, Konstanza Kalix, Justus Wittig und Gerald Heffner, Leitung des Goethe-Annums. Dabei seid ihr zu dem Schluss bekommen, so wie ich das verstanden habe, dass trotz guten Willens im Grunde die zuvor erschienene Stuttgarter Erklärung unter anderem schon weiter war. Könnt ihr hier abschließend etwas näher drauf eingehen? An welcher Stelle hapert es eurer Meinung nach?
Markus, fang du an.
Ich habe ja schon, angesetzt sozusagen, als es rauskam, ich war einfach entsetzt. Ne? Und wenn man jetzt das, was Thomas zu Peter Selk sagt, was er an anderer Stelle geschrieben hat, ist das Bild ja größer, aber was die da in ihrem Rassismus und Anthroposophie heißt, ist, glaube ich, ne, was sie da geschrieben haben, ist ein reiner Abwehrreflex, der genauso wie von manchen Anthroposophen oder Waldorflehrern 2000 erschienen ist. Reiner Abwehrreflex, alles war gut im Dritten Reich, gar kein Problem, die Schulen sind zugemacht worden. Also ich fand es einfach bodenlos, was alles ausgelassen worden ist. Fand ich überhaupt nicht akzeptabel und hat mich gewundert, also dass in diese Reflexartigkeit zurückgegangen wird oder zurückgefallen wird. Und damals war das 2000, war das ja im Grunde eine einheitliche Aktion. Da kam das eben auch von offizieller Seite von den Waldorfschulen, eine ähnliche Abwehrhaltung. Das hat sich denn glücklicherweise dahin verändert, dass man gesagt hat, ja, wir müssen uns irgendwie bewegen. Ich meine, es war ja auch so, dass zwei Texte von Steiner auf dem Index standen. Die sollten ja vom Familienministerium standen zur Debatte, die beiden zu verbieten oder als jugendgefährdende Schriften zu deklarieren. Das war natürlich ein Damoklesschwert und wirkte auch mit dazu, dass wirklich deutlich würde, wir müssen hier reagieren. Und dann war das ja auf der Mitgliederversammlung damals wirklich ein Akt, dass die Vertreter der Waldorfschulen es geschafft haben, diese Stuttgarter Erklärung zu verfassen oder sich dafür zu entscheiden, die zu formulieren und sich deutlich von diesen Stellen, die ja auch die Kommission damals der Anthroposophischen Gesellschaft der Niederlande, die markiert hat, waren ja doch eine ganze Menge, die heute sogar strafbar wären, wenn sie heute so formuliert wird, und andere, die diskriminierend, aber nicht in dieser Stärke, sind ja dann ungefähr doch über so um die 70 Stellen, die da drin sind, ist ja nicht so ganz wenig. Und sind die Waldorfschulen natürlich einen ganz schönen Schritt weitergekommen, auch denn ne, mit dem stärker werdenden Rechtsextremismus ist es ja so, dass die an Schulen jetzt auch stärker eingesetzt wird, auf den Webseiten der Schulen zum Teil erschienen ist. Und jetzt, als diese Rassismusvorwürfe wieder aufgetreten sind mit den Corona-Maßnahmen, wo eben leider manche Anthroposophen oder Waldorflehrer und eben auch Rechtsextreme zusammen demonstriert haben, hat der Bund die ja neu verfasst oder nochmal neu betont, klein bisschen auch verändert. Und immerhin ist er sozusagen hinter diese Standards nicht zurückgegangen. Ne? Das hat er nochmal betont. Für mich ist sie immer noch nicht vollständig oder ich habe da halt immer noch die Bitte dran, die zu verändern. Und ich hoffe, das wird auch noch stattfinden. Das passt natürlich auch ganz stark zu dem, was wir beide jetzt in dieser Zeit gesagt haben, denn es steht drin in der Stuttgarter Erklärung, die Anthroposophie ist grundsätzlich gegen Rassismus und Diskriminierung. Und so eine Aussage ist einfach unglücklich, finde ich, weil die Anthroposophie ist kein monolithischer Block, wo man sozusagen die einzelnen Aussagen, die jetzt alle irgendwie kausal miteinander verbunden sind und alles zusammenpasst, sondern sie zeigt eben, wie Steiner über Jahre, über Jahrzehnte mit unterschiedlichsten gesellschaftlichen Konzepten, Theosophie, Evolutionstheorie, seine eigenen Forschungen, seinen geistigen Forschungen umgegangen ist. Das ist ein extrem heterogenes Konzept, wo wir nicht sagen können, und dann, wir sehen ja auch, es gibt eben rassistische Stellen. Es gibt, ne, was dieser strukturelle Rassismus, dieser gruppenbezogene Diskriminierung anhand dieses Kulturstufenmodells oder der kosmologischen Evolution. Und da kann man nicht einfach sagen, die Anthroposophie ist gegen Nationalismus und Rassismus per se. Da unterlaufen wir die Standards, die wir eigentlich schon haben. Und das ist, das zeigt wieder diesen Diskurs. Also wir haben da auch versucht, in diese Diskussion vielleicht zu vorsichtig, zu zart, auch den Bund daraufhin anzusprechen. Und da müssen, ja, das ist, da hat dieser Diskurs jedenfalls noch nicht zu dem Erfolg geführt, den ich mir da wünsche. Mhm. Fassen wir es mal so zusammen.
Okay. Thomas?
Man kann vielleicht doch nochmal auf dieses Arbeitspapier, so wurde das auch dann angekündigt, des Goetheanums nochmal insofern etwas genauer eingehen, dass man mal auf den ganzen Aufbau, die ganze Machart eingeht. Also Markus hat ja auf ein paar inhaltliche Momente schon so hingewiesen. Das Ganze beginnt damit gleich auf der Seite 5. Man kann das im Internet auch nachlesen, diese Schrift, Anthroposophie und Rassismus.
Werden wir auf die Shownotes auch verlinken.
Genau. Also er ist ganz lesenswert, der Artikel, weil ich werde gleich sagen, warum. Aber er fängt so an, sagt, da gibt es Fragen und die sind alle berechtigt. Also Fragen zum Rassismus und Rassismusdiskriminierung. Dann wird aber keine einzige Frage mal so ausformuliert, dass man überhaupt weiß, um was geht es denn eigentlich?
Die habe ich auch gesucht und nicht gefunden.
Genau. Welche Fragen wollt ihr denn diskutieren? Und das ist schon mal irgendwie etwas, was bei einem soliden Arbeitspapier, mit dem man arbeiten soll und möchte, das kann eigentlich nicht sein. Das Zweite ist, dass dann nach diesen ersten 10 Zeilen jetzt nicht zu den Fragen gesprochen wird, sondern es kommt der Hinweis, dass man nicht übersehen darf, dass die Anthroposophie ein Teil eines polemischen Diskurses ist und immer wieder diffamierenden Angriffen ausgesetzt war. Also die Anthroposophie und Rudolf Steiner und die Waldorfschulen. Da sage ich, ja gut, da gab es Angriffe, aber ist das Thema? Und das zieht sich dann über mehrere Seiten durch, dieses Wechselspiel zwischen, da gibt es einerseits die Verdienste Rudolf Steiners, was er in die Welt gebracht hat, und da würde ich mich immer gerne dazustellen wollen, und dann gibt es die polemischen Angriffe. Aber es wird nicht eine Frage wirklich mal ausformuliert, geschweige denn diskutiert oder geschweige dann vielleicht irgendwie auch zu einer Conclusio geführt. Also weit entfernt von dem, was zum Beispiel eine gute scholastische Disputierkunst schon im Spätmittelalter unter einem Thomas von Aquino erarbeitet hatte. Und ich muss sagen, dass dann auch, das wäre auch zur methodischen eine echte Schwachstelle. Es werden seitenlang Publikationen zitiert oder darauf hingewiesen aus anthroposophischer Sicht. Es gibt nicht eine, ich habe nicht eine einzige Forschung namentlich mal aufgeführt gesehen oder entdeckt, meinetwegen von Helmut Zander oder von Ansgar Martins oder von wem auch immer, die irgendwie zeigt, dass diese 4 Leute, die das unterschrieben haben, überhaupt von der Diskussion etwas mitbekommen haben. Dann haben sie als letzter Punkt darauf hingewiesen, dass es in den 70er und 80er Jahren heftige Vorwürfe gegen Rudolf Steiner und die Waldorfpädagogik gab. Und da haben Markus und ich gesagt, wie bitte? Das war in den 90er Jahren. Also es war ein kapitaler Fehler, nicht mal den Beginn dieser starken Kritik an Anthroposophie und Waldorfpädagogik zeitlich richtig eingeordnet zu haben. Das darf eigentlich nicht passieren. Und ich frage mich, Peter Selk, ich habe versucht zu zeigen, dass ich ihn durchaus auch schätze, bei allem Konservativen, das er hat, aber warum ist davon überhaupt nichts, von diesem Offenen, von dem Fragenden, von dem Mitdenkenden? Ja, wir nehmen Kritiker auch ernst, wir dürfen uns nicht darüber wundern, wenn wir als rückwärtsgewandt und nicht mehr zeitgemäß wahrgenommen werden. Wir müssen unsere Hausarbeiten machen. Und die Hausarbeit, die wird hier geradezu verweigert. Also ich muss Markus zustimmen, das ist eigentlich ein einziger Abwehrreflex, das ist Apologie. Und man fragt sich, wofür ist das eigentlich geschrieben worden? Wem nützt das? Also es ist, glaube ich, nicht für kritische Waldorfpädagogen oder kritische Anthroposophen geschrieben. Klar, ich weiß, das Goetheanum ist nicht Stuttgart. Das Goetheanum in Dornach steht für die Weltgemeinschaft und da muss man natürlich ausgewogen irgendwie formulieren, dass man keinen sozusagen zu sehr von den Kopf stößt. Aber gar nicht zu diskutieren und gar nicht die Probleme anzusprechen und zu bewegen und einzuordnen, das ist, glaube ich, in unserem Zeitalter, wo Wissenschaftlichkeit und eine saubere Argumentation gefragt ist, eigentlich nicht mehr angängig. Und insofern bin ich ziemlich enttäuscht davon, gerade auch Peter Selg, den ich, wie gesagt, schätze, dass ich frage mich, was hat ihn geritten? Warum ist Peter Selg oder sogar der Justus Wittig, der hat dieses Memorandum von Frankfurt, Frankfurter Memorandum 2008, unterschrieben und da sind alle kritischen Punkte aufgeführt. Nichts davon ist hier gesprochen worden. Also es sind konservative Anthroposophen, die hier sozusagen in diesem Diskurs versuchen, den Weg marken und die Richtung deutlich zu machen. Und da meine ich, muss man den Mund aufmachen, da muss man gegensteuern und sagen, so geht es nicht.
Ja. Markus, willst du was ergänzen?
Wir haben es auch nicht gemacht. An der Stelle, also wir überlegen jetzt, als das Ding 21 rauskam, ich war einfach nur entsetzt, habe das denn so mit zwei Leuten besprochen. Ich glaube, die hatten gar keine Lust, das zu lesen. Und habe mich dann auch gefragt, was machst du denn jetzt? Und habe eben nicht reagiert. Also das ist sicherlich ein Vorwurf, den ich mir anziehen muss. Also da hätte man drauf reagieren sollen wahrscheinlich auch. Habe ich nicht. Also haben wir an mehreren Stellen in der Erziehungskunst, also zumindest Rechtsextremismus, ich habe da eine kurze Fußnote drin in dem Artikel gegen Rechtsextremismus vorgehen, wo ich geschrieben habe, dass Herr Selg sich das ein bisschen zu leicht macht, ne, indem er da auf diese Probleme gar nicht eingeht. Und jetzt Frau Annika Brockschmidt heißt sie, glaube ich, die damals so einen Artikel geschrieben hat anhand so einer Corona-Demonstration, wo sie den Anthroposophen eben völlige Unwissenschaftlichkeit und Rassismus vorwirft und das gerade mit der Theosophie begründet, wo ich ihr gesagt, wo ich dann auch geschrieben habe, also ja, ist richtig, also da auf die Theosophie muss man gucken und die ist auch rassistisch. Aber jetzt Naturwissenschaft da nicht nochmal in den Blick zu nehmen, die Naturwissenschaft der Jahrhundertwende war extrem rassistisch. Ja. Also so easy ist es ja auch nicht. Ne? Also wir kommen ja sozusagen aus der rassistischen Schere zwischen Evolutionstheorie zur Jahrhundertwende und Theosophie kommen ja nicht raus. Also jetzt könnt ihr euch nicht nur auf eine Seite schlagen da und Steiner so undifferenziert Unwissenschaftlichkeit vorzuwerfen, wo er eine sehr damals in bestimmten Kreisen sehr anerkannte wissenschaftliche Theorie verteidigt hat. Ne? Dass er die falsch verteidigt hat, okay, aber die Wissenschaftler selber waren ja im Rassismus verwurzelt.
Ja, ja. Wir gehen jetzt nochmal an das Thema Guru, also zu Luxu euren Artikel, und ich möchte euch nochmal kurz zitieren. Das Zitat startet so: Wir können dem langjährigen jüdischen Waldorf-Lehrer Samuel Ichmann nur vorbehaltlos zustimmen, wenn er fragt, ist nicht diese Pädagogik an sich etwas, was die Menschlichkeit des Menschen meint? Ist sie nicht eine Pädagogik, die aus der Wahrnehmung einer dynamischen geistigen Mitte in jedem Kind lebt? Zitat Ende. Wie seht ihr die Rolle der Waldorfpädagogik in der Förderung von Menschlichkeit und interkulturellem Verständnis in der heutigen globalisierten Welt?
Schwer. Schwierig. Also gerade das, das gibt es. Also diese, ne, die Wahrnehmung oder dieser Ansatz sozusagen, das Kind in seiner Individualität wahrzunehmen und Pädagogik auch so zu begreifen, dass es darum geht, dass ich dieses Kind, diesen Heranwachsenden, diesen Jugendlichen wahrnehme und jetzt mich darum kümmere, ihm Möglichkeiten zu schaffen, sich zu entwickeln. Wahrnehmung und Kommunikation, wird da schon angesprochen, ist das Zentrale dabei. Das kommt mir auch als das Zentrale der Pädagogik vor. Diese ganzen Inhalte, zum Teil die Angaben, wie man mit Temperamenten umgehen muss oder soll, diese Bildhaftigkeit, die haben alle Also Temperamente ist ein Problem, wenn wirklich Waldorflehrer angefangen haben, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so passiert, die dann so in Päckchen zu packen und dahinzusetzen. Und mir hat ein Lehrer mal gesagt, du bist Phlegmatiker, ich bin fast umgefallen und war stinksauer. Es sind so viele Inhalte, die stereotyp verwendet werden und die Wahrnehmung des individuellen Kindes verstellen. Es ist eine echte Schwierigkeit, diese Anregungen, diese Hinweise in der Waldorfpädagogik, die ich ja selber als produktiv erlebe, sich davon wieder so frei zu machen, dass man sagt, so Bürschchen, Mädchen, und jetzt gucke ich nur, was ihr braucht, oder jetzt versuche ich. Das dauert unheimlich lange, sowohl diese Ansprüche sozusagen, die aus der Waldorfpädagogik erwachsen, die man da manchmal etwas starr fasst, wie natürlich auch aus im Lehrplan, sowohl Waldorf-Lehrplan wie auch aus dem staatlichen Lehrplan, dass man damit so in der Lage ist, umzugehen, dass man die Individualität sieht und dann guckt, was man sozusagen verwendet, um die Unterstützungsmöglichkeiten und das Angebot zum Lernen für diese Kinder und Jugendlichen halt zu entwickeln. Und also das zur Individualität und dann auch die Individualität jetzt global und ganz menschheitlich zu sehen, ist natürlich jetzt eine zusätzliche Voraussetzung, da Interkulturalität zu leben und uns auch von diesen nationalistischen oder sonst wie Fesseln da zu befreien. Das ist ein Ansatz. Und insofern ist deine Frage, welchen Stellenwert hat sie da? Schwierig, an manchen Stellen wirklich, also so wird sie auch verwendet, deswegen, ne, anderer Podcast war ja diese Arbeit gegen rechts, wo Leute sich dann plötzlich oder auch wie diese Identitäre Caroline Sommerfeld plötzlich daran klammert und Steiner als völkischen Denker bezeichnet, dass da Elemente sind, die regelrecht das verbauen, dass man die Individualität sieht und nur die Nationalität. Und auf der anderen Seite sind Elemente auch in der Waldorfpädagogik drin, die dazu führen, wenn man sie denn mit neueren Pädagogiken, neueren Forschungen, neuen Philosophien wirklich in Beziehung bringt, ne, und das nicht auch ein bisschen so auf diesen Jahrhundertwende-Modus, ne, auch auf diesen Habitus so ein bisschen, der ja auch, zumindest ich bin in so einem anthroposophischen Elternhaus ausgewachsen und dann, die hießen ja noch Anthropotanten und Anthropo-Onkels, also schon die Erscheinung von diesen Figuren war ja, ne, das war ja komisch irgendwie. Also das freizulegen, ne, und das gelingt an manchen Stellen gelingt das sehr gut, an manchen Stellen misslingt das auch, ne, und dann wird das starr. Also das, und da müssen wir unheimlich aufpassen.
Markus, ich kann dir dazu stimmen, dass man wirklich zwischen den Stärken unserer Waldorfpädagogik und auch den Schwachstellen immer wieder unterscheiden muss. Und für beides braucht man einen Blick. Ich finde dieses Zitat von dem Samuel Ichman, israelischer Waldorflehrer, insofern ganz schön, dass er doch so zwei wichtige Momente beschreibt. Also das eine, diese Menschlichkeit des Menschen meint ja doch ganz wesentlich, das, was ein Kind mitbringt an Potenzialen, das freizulegen, Räume zu schaffen, eine Umgebung, ein Umfeld zu schaffen, wo es Potenziale entfalten kann. Und da ist, muss man sagen, Luft nach oben. Da sind wir nicht, vielleicht an vielen Stellen nicht gut genug. Sind wir zum Beispiel in den Naturwissenschaften gut genug aufgestellt? Haben wir genügend Bewegungsfächer und so weiter und so weiter? Ganz, ganz viele Fragen, die man natürlich stellen kann. Aber die eigene Potenziale freilegen, finde ich, kann ich diesem Waldorflehrer da sehr gut zustimmen. So verstehe ich das. Potenziale freilegen. Also Waldorfpädagogik ist Potenzialentfaltung, könnte man auch sagen. Und das Zweite mit der Wahrnehmung der geistigen Mitte, da hat der Jost Schieren mal sehr schön drüber geschrieben. Waldorfpädagogik ist eigentlich Phänomenologie, ist also Wahrnehmung und nicht Wahrnehmung dessen, was ich meine, sondern Wahrnehmung dessen, was mir im anderen gegenübertritt. Und das muss frei sein, das ist eine Ich-Du-Beziehung und da verbietet sich jede Wertung, das sagt er ja im weiteren Verlauf des Zitates, eben nicht, wo kommt der her, was hat er für eine Hautfarbe, was hat er für ein Elternhaus, das zu einer Bewertung des Individuums zu machen, des Schülers, der möchte ganz individuell angeschaut werden. Wie ist er jetzt? Wo leidet er und wo wird er nicht gesehen? Also Wertschätzung und Wahrnehmung des Kindes und des Jugendlichen, das finde ich ist ganz wichtig. Und das heißt Pädagogik. Da müssen authentische WaldorflehrerInnen vor und mit den Schülern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Und das heißt, wir müssen auch an uns selbst immer wieder arbeiten, in dem Sinne, dass wir wirklich eine Hingabe haben, eine Wahrnehmung haben, eine Liebe haben zu dem Kinder, zu den Kindern, aber dass wir auch zurücktreten und uns immer wieder selber befragen, urteile ich da nicht zu schnell? Und dass wir zu schnell urteilen, das können, glaube ich, Markus und ich immer erleben. Also wenn wir ins Lehrerzimmer kommen, kommen aus einer Klasse raus, ist nicht so gut gelaufen, dann schimpfen wir erstmal über die 13. Klasse oder so, ja, oder nennen da vielleicht auch Namen und so. Und dann müssen wir uns immer selber wieder ein bisschen an die Nase fassen und sagen, mach mal eine Pause, komm mal zur Ruhe, und Respekt und Achtsamkeit den Schülern heißt, in der Pause vielleicht mal gar nicht über sie zu sprechen, sondern sich mal selber zu erholen und dann wieder mit einer frischen Kraft in die Klasse zu gehen. Also vorurteilsbelastet hineingehen, ganz vorurteilsfrei, das ist wichtig. Und dann ist auch wichtig, dass man mit Oberstufenschülern, finde ich, und auch mit Eltern oder auch mit Kritikern, dass man da Gespräche führt, ohne schon vorher immer zu wissen, was dabei eigentlich rauskommen muss, sondern dass man wirklich offen ist, Lust hat auf ein Gespräch, wo man das Ende vielleicht noch gar nicht kennt. Das ist auch eine Form vielleicht von Achtsamkeit oder Respekt dem anderen gegenüber, wo sich erst im Gespräch etwas Neues entwickelt. Und das, finde ich, meint er auch hier mit dynamische geistige Mitte. Dynamische geistige Mitte bei dem Schüler, bei der Schülerin und auch bei mir. Das ist nie festgelegt, das ist immer in Bewegung.
Genau, und was absolut wichtig ist, ist, dass wir Interesse haben. Ne? Interesse, aber eigentlich finde ich, das sind allgemeinpädagogische. Da kann im Grunde nur Waldorfpädagogik Anstoß sein. Das müssen und sollen wir alle. Und das ist ja auch, ne, dass wir viel stärker, ich finde es ja auch gut, das hat sich so eingebürgert, diese Staatsschule, Waldorfschule, mit diesem Ablehnenden von Staatsschule, dass wir merken, wir machen in erster Linie erstmal Pädagogik, finde ich. Und dass da jetzt Formulierungen aus der Waldorfpädagogik kommen, die allgemein, ne, die ja auch in der Zeit der Reformbewegung zur Jahrhundertwende, wo wir uns aus diesem Wilhelminismus und aus diesen noch stärkeren Dogmen befreit haben, dass die anregend sein können, jetzt eine allgemein menschliche Pädagogik zu machen, ist ja cool. Aber ich würde im Grunde das Allgemeinpädagogische bei diesen Sachen betonen und dass da Waldorfpädagogik ihren Beitrag leisten will, aber sich viel stärker auch als gesamtpädagogisch versteht. Wir haben 2000 nicht nur den Rassismus bearbeitet oder die Starrheit von Steiner, sondern haben auch festgestellt, unsere Schüler sind zu unselbstständig. Dieser blöde Frontalunterricht, den wir zum großen Teil dann auch haben, ne? Und diese normierten Epochenhefte und alles, das war doch irgendwie tolle Schüler irgendwie, aber die ganze Form, und dann lehnten die sich zurück und ja, alles langweilig. Ich habe mal geguckt, wo ist denn hier ein bisschen Leben in der Bude? Ne? Wir sind denn damals auf Klippert, selbstständiges, eigenverantwortliches Lernen von Adam zu Eva, alles durch Anweisungen machen, eigenverantwortliches Lernen, da sind wir losgezogen, hier, und haben von der Bezirksregierung es geschafft, ihr habt da ewig mit dieser Tante telefoniert, dass wir in so eine Bildungsmaßnahme im Grunde zu selbstständigem Lernen, ne, von der Bezirksregierung reingekommen sind. Tolle Sache. Also wir haben ja auch, ne, und dass wir da, und manche waren da erst am Anfang und hier Staatsschule und so weiter, kam dann gut an bei uns. Wir haben dann auch schulinterne Fortbildung, aber auch da, und dann habe ich das mal für Nordrhein-Westfalen insgesamt auch so eine kleine Fortbildung gemacht. Da merken, du rümpft nie die Nase, das ist ja nicht Waldorf und das ist ja staatlich und pipapo. Also das war auch diese Elemente zusammensuchen. Ne? Also wo sind pädagogische Innovationen, die es bringen, sowohl von Leuten, die jetzt nicht mit dem Waldorf-Etikett rumrennen, und wo sind Sachen bei uns, die entwickelbar sind, die gut sind. Also dieses Verständige, das Gemeinsame, das über den Zaun gucken, das Miteinander, kommunizieren, ne, und Konflikte auch eingehen und austragen, das finde ich eben auch, da haben wir auch noch so ein bisschen Übungsbedarf da, miteinander zu arbeiten und in Kooperation mit anderen Schulen da reinzutreten.
Das kann man noch vielleicht ergänzen kurz, Markus. Wir haben in den Nullerjahren auch damit begonnen, uns verstärkt im Unterricht zu besuchen, was nicht so Tradition war.
Ja, richtig.
Sich immer so ein paar Kollegen zusammengeschlossen und dann gesagt, oh, ich komme gerne mal in deinem Handwerksunterricht oder Sportunterricht oder Geschichtsunterricht oder Chemieunterricht, und dann in den Unterricht reingesetzt und danach diesen Unterricht besprochen. Und dieses freundschaftliche, kollegiale über den Zaun gucken und mit dem anderen ins Gespräch kommen, auch ohne jetzt, dass man jemanden fertig macht, sondern einfach mal beschreiben, was habe ich konstruktiv, was habe ich wahrgenommen. Das haben wir über eine lange, lange Zeit gepflegt. Ich hoffe, dass es heute noch in unserer Schule weiter entwickelt wird. Also diese Qualitätsentwicklung, nicht Qualitätsfeststellung, sondern Qualitätsentwicklung, also da in Prozesse reingehen, wo wir uns selber wahrnehmen, anregen, inspirieren oder auch vielleicht korrigieren. Das ist auch so etwas, was in den letzten Jahren, glaube ich, ganz, ganz wichtig für uns in der Schule in Köln war.
Ja,
Klar, ja, also sehr schön. Leider ist die Zeit fast zu Ende und ich hätte dann gerne zwei Fragen, bevor wir unser Gespräch, unsere Impulse hier, Impuls-Podcast beenden. Die eine geht ein bisschen zurück. Seit der Veröffentlichung des Artikels habt ihr das Thema Antisemitismus und Rassismusvorwürfe weiter verfolgt. Könnt ihr uns Einblicke geben, wie sich das Thema in eurer Arbeit genau und in eurem Unterricht sozusagen entwickelt hat?
Also vielleicht fange ich mit Geschichte mal an, Markus, wenn ich darf. Natürlich habe ich das Thema Antisemitismus und Rassismus, solange ich unterrichte, jetzt seit 36 Jahren, immer im Geschichtsunterricht gehabt, immer im Politikunterricht. Wir sind aber durch die Arbeit an diesen Fragestellungen, was jetzt die Waldorfpädagogik und Anthroposophie und Vorwürfe gegenüber Rudolf Steiner betrifft, bin ich dazu übergegangen, bei Klassen, die ich sehr, sehr gut kenne, häufig war es dann auch die eigene Klasse, die man betreut hat, das waren dann 11. oder 12. oder 13. Klasse, Äußerungen von Rudolf Steiner ganz persönlich zum Antisemitismus oder zum Rassismusvorwurf mit ihnen zu besprechen. Und da habe ich beide Seiten immer versucht reinzugeben, wo er sich ganz klar gegen Rassismus positioniert, wo er sich ganz klar für Toleranz ausspricht und dann eben diese von uns heute hier auch hier mehrfach erwähnten Äußerungen Steiners, die nicht frei sind von Stereotypen und kollektiven Zuschreibungen. Und das Interessante ist, dass die Schüler untereinander diskutiert haben und das natürlich unmöglich fanden, wie Steiner dort als der Gründer dieser Waldorfschule, in der sie ja auch als Schüler sitzen und tätig sind, wie er sich geäußert hat und dann sagt, ja, das war irgendwie damalige Zeit. Das waren immer sehr, sehr lebendige Diskussionen. Und in den letzten Jahren, also ich erinnere mich an das letzte Mal vor 2 Jahren, wo ich mal in der 12. Klasse zusammengesessen habe, zu diesem Thema gearbeitet habe. Und man muss ein bisschen spüren, ist dann Interesse da? Das kann man nicht sozusagen erzwingen. Aber die springen dann sofort auf das Thema an, weil sie selber wissen wollen, was ist das eigentlich für eine Schule und was hat dieser Gründer auch mit dieser unserer Arbeit zu tun? Und dann haben sie gesagt, das ist alles interessant mit diesen Rassismus und Antisemitismus-Vorwürfen, aber interessant, Herr Voss, ist doch eine ganz andere Frage. Wie steht denn jetzt die Waldorfpädagogik in der Gegenwart? Und dann kam diese Beobachtung von Schülern, und wir haben ja doch Schüler, wenn es auch wenige sind, die sehr, sehr engagiert sind, sehr politisch auch interessiert sind oder auch einen migrantischen Hintergrund haben, die sagen, wo sind denn die vielen Familien aus migrantischen Zusammenhängen? Mhm. Wo sind muslimische, afrikanische Kinder und Jugendliche, die diese Schule auch wirklich gewählt haben oder die Eltern? Da gibt es so viel noch zu tun und wir sind eigentlich nur eine Schule für weiße, gebildete europäische Eltern und Schüler. Das kann doch nicht die Zukunft sein. Die Zukunft muss viel offener sein, viel offener im Sinne von interkulturelle Schule. Und insofern hat sich das Thema sozusagen historisch betrachtet, was war mal vor 100 Jahren, bei den Schülern, die sehr sensibel sind für Gendergerechtigkeit, für sensible Sprache, rassismussensible Sprache, dass sowas überhaupt gar nicht mehr geht, mit solchen Klischees zu arbeiten, die sind auch sehr offen natürlich für Wissenschaft und fragen natürlich, sind unsere Lehrer in der Wissenschaft in ihrem Fach so bewandert, dass sie wirklich am Puls der Zeit sind, wo wirklich State of the Art unterrichtet wird. Ja, und manches ist vielleicht dann einfach nicht mehr modern und nicht mehr zeitgemäß. Und dieses Gespräch mit den Schülern, das hat mich eigentlich in meiner Arbeit, wenn ich das Thema angesprochen habe, das ist 10, 20 Mal vorgekommen, eigentlich als immer sehr bereichernd empfunden. Und eine Schülerin, die vor 3 Jahren mal auf mich zukam, sagte, diese Stunden, wo wir mal über sowas gesprochen haben, nicht jetzt Inhalte, die für eine Prüfung wichtig sind, sondern wo wir mal über sowas gesprochen haben und wo sie jetzt nicht diktiert oder einfalls moderiert haben, das fanden wir toll.
Ja, finde ich ganz gut. Markus, wie ist es bei dir aus?
Ja, in der ersten Zeit war das denn so, dass ich dann versucht habe, diese Vorwürfe zu bearbeiten, die von außen kamen, die mit Schülern stärker zu besprechen. 2006 gab es so eine Sendung beim ZDF, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Frontal hieß oder das war eine ziemlich harte Sendung. Die habe ich dann nachbesprochen und immer an den Stellen habe ich denn mit Schülern drüber geredet und auch dargestellt, was ja inhaltlich ein bisschen was zu Steiner erzählt, wo die ja, wir wissen ja gar nichts von Anthroposophie und von Steiner und wir wissen ja auch gar nicht, was die Grundlegung von Waldorfpädagogik ist. Also da denn immer, wenn wir an so einen Punkt kamen, halt da wirklich drüber zu reden Das war schon deutlich im Biologieunterricht, diese Evolutionstheorie auch historisch einzubetten und die, also gerade bei Haeckel, ne, seine spätere Vorbereitung des Nationalsozialismus und eben auch Sozialdarwinismus eben stärker zu betonen. Naja, und dann ab, das haben wir ja schon besprochen, ab 2015, wo sich die Wahrnehmung eben jetzt rechter Orientierung, was denn bei manchen Schülern aufgetreten ist, bei vereinzelten Kollegen, woraufhin wir ja auch diesen Arbeitskreis gegründet haben gegen rechts und dann die Bildungseinrichtung. So ist es jetzt. Die Schüler haben mich dann, also die SV von Nordrhein-Westfalen hat mich dann eingeladen, da eben über das Problem, den Zusammenhang von Rechtsextremismus und oder das Auftreten vereinzelter rechtsextremer Tendenzen an Waldorfschulen zu reden und mit Schülern dann immer wieder den Hintergrund. Also, dass ich das auch für sinnvoll halte, dass wir mehr über Steiner, mehr über diese Art, auch diese Problematik und warum es dazu kommt, dass Rechte Anthroposophie so lesen, wie sie sie lesen, also wie die Sommerfeld jetzt so einen Volksseelenzyklus interpretiert und ihnen da Hintergründe zu verschaffen und dann eben auch möglichst viel politische Bildung rein. Ich bin 20 Jahre jeden, das ist ja auch 2000 hat das angefangen, bin ich zum ersten Mal mit einer Klasse nach Berlin gefahren in den Bundestag, ne, hab mir Holocaust, entstand ja erst die Holocaust-Gedenkstätte, Topografie des Terrors, Hohenschönhausen, das DDR-Gefängnis da und so weiter. Also ich merke, die müssen viel mehr politische Bildung auch kriegen, um die Gefährdung, Hintergründe, auch ihre eigene Geschichte. Die müssen mit Politikern ins Gespräch kommen, damit die da oben und wir da unten. Ich bin in Kölner Stadtrat, bin mit denen nach Düsseldorf in Landtag und so weiter. Ich habe mich viel mehr auf die Socken gemacht, Schülern unsere gesellschaftspolitische Realität und die gesellschaftspolitischen Akteure sozusagen vorzustellen oder sie mit denen ins Gespräch zu bringen.
Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Zum Abschluss würde ich, und erstmal vielen Dank an euch beiden für euer Engagement, auf jeden Fall. Wir brauchen viel mehr LehrerInnen, die einfach sich da auch so positionieren. Zum Abschluss würde ich nun gerne eure persönliche Haltung zu diesem Gesamtthema erfahren. Was glaubt ihr, muss noch getan werden, um diesen Fragen gerecht zu werden? Welche Wünsche und Hoffnungen habt ihr für die Zukunft der Waldorfschulen und der Anthroposophie?
Also, dass die Diskursbereitschaft größer wird, das Ablegen, da ist schon wieder eine Kampagne gegen uns. Erstmal hingucken, was wird denn kritisiert, sich dieser Kritik stellen und Foren zu schaffen, wo dieser Diskurs stattfinden kann, was ja, ne, es gibt ja jetzt auch diese Lehrplankommission, es ist ja einiges angeschoben. Und jetzt müssen wir uns natürlich auch aufraffen, ne, wie gesagt, also ich merke ja, dass ich im Augenblick innerlich erstmal mich so darauf vorbereiten muss, da auch einen Diskurs zu führen und was ich so als Widerstände empfinde, dem auch sinnvoll und gut begegnen zu können. Also die Krux ist ja, wenn man an einer Waldorfschule ist, man muss natürlich diese Waldorfschule schon kapieren irgendwo, ne? Und man muss Grundlagen von Steiner auch kapieren und man muss seine Gegenwart und seine Wissenschaft, wenn man in der Oberstufe ist, kapieren und dann in eine Verständigung zu kommen, denn eine offene Diskussion, also man muss selber ein paar Ängste ablehnen, da auch denn in diesem Zusammenhang zu sagen, nee, Leute, das ist falsch, was ihr da denkt, fand ich am Anfang ganz schön massiv. Also ich fand diesen Block ganz schön stark, sozusagen, dass bestimmte Sachen nicht angetastet werden können. Deswegen, der Artikel wurde ja erst nicht angenommen. Also sowohl und natürlich, also insgesamt, also wie schaffen wir, also bei uns in der Schule habe ich das Gefühl, ne, da sind wir gerade eher in so einer Delle. Wie können wir so wieder Engagement freilegen oder freisetzen? Gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, Lehrermangel, Irritation. Vielleicht hat der eine oder andere auch das Gefühl, oh, wie Waldorfschulen sich dann im Augenblick nach außen darstellen, wir haben ja keinen Bock hinzugehen. Was weiß ich, wo das jetzt herkommt, weiß ich nicht genau. Aber eine Diskussionsbereitschaft und ein bisschen natürlich auch das Vertrauen, dass wir das alles hinkriegen, das kann man ja bei der Pädagogik bei diesem enormen Lehrermangel und dem Bashing auch manchmal ein klein bisschen dran zweifeln. Ich zweifle da nicht wirklich dran, aber Engagement, Interesse, sich selbst auch befähigen, sozusagen an so einem Diskurs teilzunehmen und da auch zu sagen, nee, Leute, so nicht, und von den anderen auch schon ein bisschen mehr Beweglichkeit zu erwarten und diese Fründe oder Bequemlichkeit, in denen man sich da irgendwie eingerichtet hat, die doch vielleicht auch in Frage zu stellen.
Ja, finde ich sehr schön, Markus, was du sagst. Also diese Diskursbereitschaft stärken würde ich unbedingt unterschreiben wollen. Und vielleicht auch, wie du sagst, das Vertrauen haben dürfen, dass das Annehmen, das Wahrnehmen von Kritik, dass man sich dadurch eher stärkt und vielleicht langfristig auch gewinnen kann, wenn man sich da mal auseinandersetzt und nicht immer gleich in so einen Abwehrreflex geht. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den ich so wie du auch betonen möchte. Der zweite Punkt scheint mir wichtig zu sein in dem Sinne, dass man die politische Bildung an den Waldorfschulen stärkt. Also so ein Thema, wie wir das vor 100 Jahren jetzt bei Rudolf Steiner mal aufgemacht haben, Rassismus, Antisemitismusvorwürfe, das ist doch nicht Schnee von gestern. Das ist doch ein ganz aktuelles Thema. Vielleicht heute sogar noch stärker. Also seit, nicht, das, also der Antisemitismus ist wieder da. Und die Schüler sensibel.
Der Rassismus war nie weg.
Der war nie weg. Der Antisemitismus war auch nach 1945 nicht weg. Ich habe immer gedacht, ich als Jugendlicher, als Student, Antisemitismus gibt es nicht mehr. Es gibt auch keinen Rechtsradikalismus mehr. Und jetzt sehen wir, dass diese Geister der Vergangenheit wieder da sind. Und da muss das in unsere Schulen, wie auch an Regelschulen, viel stärker reingenommen werden, um Inhalt der Unterrichte sein. Und ich denke auch, dass dieses Thema, was wir hier besprochen haben, dass das auch in die Waldorf-Ausbildungsstätten gehört, also in die Lehrerseminare, dass man da nicht nur schaut darauf, was hat Steiner dazu gesagt, das ist vielleicht eine Sache, sondern überhaupt dieses ganze Thema, wo sind wir denn selber auch rassistisch? Also ein wunderschönes Büchlein, was ich vor 3-4 Jahren gelesen habe, noch immer empfehlenswert von Alani El Mafalani mit dem Titel Wozu Rassismus? Der beschreibt dort auf mehreren Seiten, wir haben alle irgendwie Rassismus in uns, ob wir das wollen oder nicht. Ja, also wie rassistisch sind wir?
Markus, ne? Zeigt jetzt erstmal einen Artikel, rassistisch sind sie.
Das heißt, also, und da habe ich Schüler auch Referate dazu ausarbeiten lassen. Wo gibt es denn Rassismus in Schulen? Alltagsrassismus in den Schulen, Alltagsrassismus in der Polizei, in der Bundeswehr, in der Verwaltung. Also, dass die Schüler.
Ja, ich glaube auch die Anerkennung, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, das ist auch die Anerkennung für euch jetzt erstmal, weil ich als schwarzer Mensch einfach andere Perspektive hier reinbringe. Aber für euch als weiße Menschen zu erkennen, wir sind rassistisch sozialisiert worden und das ist einfach in uns drin und wir müssen uns dagegen wehren oder uns so vorbereiten, dass wir das eigentlich auch nicht mehr sind oder auf dem Weg uns machen, dass diese rassistische Aussagen, die wir einfach in uns haben, zu vermeiden.
Sehr schön. Ja. Ja, also ich glaube, das ist eben ein Prozess, der immer wieder dann deutlich wird als Notwendigkeit, diesen zu bearbeiten, wenn irgendwelche Krisen auftreten. Und wir sind eben in einer Krisenzeit jetzt seit 5, 6, 7 Jahren, wo wir ganz, ganz viele Krisen haben und natürlich auch die Sehnsucht bei vielen Menschen, irgendwie Schuldige zu suchen und mit Erklärungsmustern zu arbeiten, automatisch stärker wird. Und diese Muster, diese Reaktionsmustern, dass Menschen in Verschwörungstheorien abrutschen oder wie in der Corona-Zeit auch so der ein oder andere Waldorflehrer oder Anthroposoph rechts abgebogen ist, dafür sensibel zu machen, wie das schnell passieren kann und auch einem selber passieren kann, sei es durch Internet oder wo auch immer, das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Und dieses Arbeitspapier von Goetheanum, das ist ja 2021 entstanden, das war auf der Hochphase der Corona-Pandemie.
Ja, da wurde es heiß.
Und da wurde es heiß. Und da hat natürlich das Goethe gesagt, da müssen wir irgendwas dazu schreiben. Und vielleicht ist nicht so viel Zeit, da auch jetzt groß zu differenzieren, sondern man ist vielleicht auch ungewollt da ein bisschen in so eine zu starke Abwehrhaltung gekommen. Aber vielleicht ist es verzeihlich, weil es dieser Prozess der Auseinandersetzung mit den Themen, die wir jetzt heute hier besprochen haben, die sind weiterhin aktuell. Und für uns als Waldorfbewegung geht das weiter. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich.
Ja, vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Schön, dass wir uns hier getroffen haben und schön, dass wir diese Plattform benutzen haben, um über solche Themen zu sprechen.
Wir danken dir.
Vielen Dank, dass wir hier mitmachen und mit dir diskutieren durften.
Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der einen neuen Blick auf die Waldorfpädagogik wirft. Ein riesiges Dankeschön an unsere Zuhörerinnen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Habt ihr die Sendung verpasst? Kein Problem. Diese Episode und alle weiteren findet ihr zum Nachhören auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und auf Instagram zu folgen. Dein Feedback, deine Themenvorschlag, deine Gästeempfehlungen sind uns auch wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu bringen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.